Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. 3 Jahre lang hat die Ampel, die rot-gelb-grüne Bundesregierung in Berlin, mehr oder weniger gut funktioniert. Gestern Abend dann der Blackout. Wie überrascht sind die Berliner darüber? Haben wir mal eben schnell auf dem Alexanderplatz herumgefragt.
So wie es bisher lief die letzten Wochen, konnte es nicht weitergehen. Und erpressen kann man sich auch nicht lassen. Insofern fand ich die Entscheidung von Herrn Scholz richtig.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da nicht schon Verhandlungen zwischen CDU und FDP gelaufen sind. So Gedanken habe ich auch, ob man nicht das Ganze forciert hat.
Man weiß nicht, was der Trump macht. Trump mit Putin. Was wird aus Scholz? Kommt der Merz? Ich weiß nicht, was das wird.
Also Theorie U, wir sind ganz unten, ganz, ganz unten, ganz, ganz unten und dann kann es irgendwann nur noch bergauf gehen.
Es kann nur besser werden, sagen die Berlinerinnen und Berliner auf der Straße. Und was sagen die Damen und Herren im Abgeordnetenhaus und im Senat von Berlin? Landespolitikreporter Thorsten Gabriel mit Reaktionen.
Noch bevor Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort Bundestagsneuwahl in den Mund genommen hatte, stand für Berlins regierenden Bürgermeister Kai Wegner fest, Deutschland brauche jetzt Neuwahlen. Die Bürgerinnen und Bürger hätten Anspruch auf eine stabile Regierung, die die Herausforderungen in der Wirtschafts-, Migrations- und Gesundheitspolitik löse, teilte der CDU-Politiker via X mit. Die Vertreterinnen und Vertreter der Ampelparteien in Berlin zeigen sich derweil verbunden mit ihren jeweiligen Parteifreunden im Bund. Die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini stellt sich hinter ihren Kanzler.
Wir müssen Verantwortung als SPD übernehmen. Das tut der Kanzler gerade. Und wir müssen jetzt umschalten und entsprechend dafür sorgen, dass wir als Berliner SPD auch wieder stark in den nächsten Wahlen sind.
Der FDP wirft sie vor, sich in der Koalition mit SPD und Grünen der staatspolitischen Verantwortung entzogen zu haben beim Streit um den Haushalt. Das weist FDP-Landeschef Christoph Meyer zurück. Die Verfassung, das Grundgesetz gelte auch für SPD und Grüne. Neue Schulden zu machen, wie es die beiden Koalitionspartnerinnen vorgehabt hätten, seien damit nicht vereinbar.
Wenn wir Vorschläge machen, wie es im Rahmen der Verfassung geht und die anderen sagen, nö, interessiert uns nicht, wir wollen trotzdem mehr Schulden machen, dann ist das nicht die Verantwortung von Christian Lindner, sondern es zeigt, dass SPD und Grüne immer noch nicht verstanden haben, wie Haushaltspolitik funktioniert.
Das Projekt Ampel ist jedenfalls tot. Dass damit auch gemeinsame Koalitionen von FDP und Grünen für lange Zeit ausgeschlossen sein könnten, will die Berliner Grünen-Chefin Nina Starr so nicht sagen. Sie macht es konkret an der Person des FDP-Bundeschefs und bisherigen Finanzministers Christian Lindner fest.
Es braucht eine liberale Partei im Parlament. Und das ist diese Lindner-FDP nicht. Und deswegen würde ich anhand der Lindner-FDP keine Aussagen über FDP und Grüne machen, sondern sagen, Christian Lindner funktioniert nicht.
Für die AfD ist das Ende der Ampelkoalition grundsätzlich eine gute Nachricht. Allerdings mit einem Aber. AfD-Landes- und Fraktionschefin Christine Brinker sagt,
es ist gut, dass diese Hängepartie endlich ein Ende hat. Das einzige Problem ist, dass Herr Scholz ja weiterwursteln will. Zumindest will er ja die Vertrauensfrage erst im nächsten Jahr stellen. Und das ist problematisch. Es sollte eigentlich jetzt sofort passieren.
Neuwahlen, hoppladihopp? Keine gute Idee, findet das linken Landeschefin Franziska bricht sie. Und zwar aus ganz praktischen Gründen.
Es braucht da entsprechende Vorbereitungszeit. Und wir haben ja in Berlin auch Erfahrungen mit Wahlen, die nicht gut verlaufen sind, die dann auch wiederholt werden mussten. Sodass ich sagen würde, dass das realistisch ist, dass im März 25 gewählt werden wird.
Der Berliner Landeswahlleiter jedenfalls hat mit den Wahlvorbereitungen schon begonnen.
Landespolitikreporter Thorsten Gabriel mit Berliner Reaktionen. Und in Brandenburg? Ganz interessiert haben vermutlich die potenziellen Brandenburger Koalitionspartner von SPD und BSW das Ampel aus wahrgenommen. Die führen ja derzeit Koalitionsverhandlungen und jetzt eben unter anderen bundespolitischen Vorzeichen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich im Brandenburgischen Landtag umgehört.
Überraschte Gesichter auch im Potsdamer Landtag. Weniger, weil das Ampel auskommt, sondern vor allem, weil es jetzt kommt. Selbst bei der Brandenburger SPD hat man die Ampel schon lange nicht mehr verteidigt. Im Gegenteil, so wirkt auch ihr Fraktionschef Daniel Keller ziemlich erleichtert.
Ich glaube, man muss festhalten, dass der Bundeskanzler gestern das einzige Richtige gemacht hat, auch um Schaden von der Bundesrepublik abzuwenden. Die Vorschläge, dass sie hier sehr schnell und eine Vertrauensfrage oder Ähnliches einfordern. Ich glaube, jetzt ist der Moment nicht für laute Töne, sondern jetzt Verantwortung für die Bundesrepublik zu übernehmen. Das, was die FDP hier nicht gezeigt hat. Und dementsprechend brauchen wir jetzt ein geordnetes Verfahren.
Das Ampelaus selbst ist für viele schon fast abgehakt. Jetzt geht es in der Brandenburger Politik vor allem um die Frage, wann der richtige Zeitpunkt wäre für die Vertrauensfrage und für Neuwahlen. Anders als ihr potenzieller Koalitionspartner SPD drücken das Bündnis Sarah Wagenknecht und ihr Landesvorsitzender Robert Krumbach aufs Tempo.
Also wir brauchen jetzt schnell Neuwahlen, dass die Regierung da erst noch ein paar Gesetze vorlegen will, die absehbar keine Mehrheit im Deutschen Bundestag finden und die Regierungsdauer künstlich verlängert wird, finde ich auch nicht gut, sondern Herr Scholz sollte gleich die Vertrauensfrage stellen und es sollten gleich Neuwahlen anberaumt werden.
Genauso sieht man es bei der Brandenburger CDU. Auch ihr Landes- und Fraktionschef Jan Redmann will möglichst schnell Neuwahlen und liegt damit auf Linie seiner Bundespartei.
Ich sehe nicht, warum da bis Januar zugewartet werden soll. Der Bundestag ist ja auch danach noch da, sodass man also die Gesetze, die möglicherweise noch kurzfristig beschlossen werden müssten, auch noch jetzt beschließen könnte. Deshalb muss man nicht später die Vertrauensfrage stellen.
Und auch die AfD als größte Oppositionsfraktion im Landtag und ihr Vorsitzender Hans-Christoph Berndt halten Neuwahlen für überfällig.
Die Ampel hat entsetzlich gearbeitet und hat jetzt ein schreckliches Ende mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Wir fordern jetzt Neuwahlen sofort, also muss sofort die Vertrauensfrage gestellt werden und dann muss sofort neu gewählt werden.
Gerade BSW, CDU und AfD hoffen, dass sie bei schnellen Neuwahlen vom Ampel aus profitieren, weil sie bisher nicht Teil der gescheiterten Koalition waren. SPD und CDU haben bereits die ersten Direktkandidaten nominiert. Die entsprechenden Parteitage sind in Planung. Dass die Neuwahlen und das Ampel aus die laufenden Koalitionsverhandlungen in Brandenburg gefährden, das schließen SPD und BSW aus. Berlin sei schließlich nicht Potsdam und die FDP sitze nicht mit am Verhandlungstisch.
Berichtet aus Potsdam Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Wie schnell ein Hochwasser drohen kann, das haben die Brandenburger erst vor einigen Wochen erlebt. Nach den starken Regenfällen in Tschechien und Polen sind die Pegel von Elbe und Oder angestiegen. Um dann die Menschen zu schützen, müssen alle Handgriffe sitzen. In Wittenberge in der Prignitz wurde deshalb der Aufbau einer mobilen Hochwasserschutzwand geprobt. Reporter Björn Hase-Wendt war mit dabei.
Von einem Hochwasser kann in Wittenberge gerade nicht die Rede sein. 2,20 Meter meldet hier der Elbpegel eher zu wenig als zu viel Wasser. Trotzdem wurden an der Elbpromenade die mobilen Hochwasserschutzwände aufgebaut.
Wir müssen immer mal wieder unsere mobilen Elemente in die Hand nehmen, damit uns der Umgang geläufig wird und wir im Hochwasserfall nicht irgendwie überrascht werden oder dann erst anfangen, das zu üben, wie das aufgebaut ist.
Erklärt Lysan Jakob vom Landesumweltamt. Zwar gibt es in der Stadt auch gemauerte Hochwasserschutzwände, aber sie haben Lücken. Um nicht das ganze Elbufer einzumauern, sagt Stefan Alf vom Wittenberger Katastrophenschutz.
Da wird eben ein Kompromiss gemacht zwischen Hochwasserschutz und den städtebaulichen Aspekten.
Die mobilen Alu-Elemente, sogenannte Dammbalken, verschließen diese Lücken oder werden auf die gemauerten Wände geschraubt. So ist die Stadt bis zu einem Hochwasser von über 8 Metern geschützt. Aufgebaut wird nach einem festen Plan und alles ist genauestens gekennzeichnet. Lysan Jakob vom Landesumweltamt.
Wäre ja fatal, wenn das falsch angeliefert wird, an der falschen Stelle ist und dann vielleicht gar nicht passt.
Aber der Plan gerät gleich zu Beginn ins Wanken. Das technische Hilfswerk hat ein neues, längeres LKW-Gespann.
18 Meter. Und ob wir da nachher hinten den Parkplatz nutzen können, ob wir da rumkommen, das ist heute eben Experiment Nummer 1 für uns.
Sagt die THW-Ortsbeauftragte Bürger Eschrich. Aber das Experiment glückt, der LKW mit den mobilen Elementen passt. Mit dem Probeaufbau sind die Beteiligten heute weitestgehend zufrieden. Wittenberge ist also gerüstet, auch wenn alle hoffen, dass die mobilen Schutzwände erst zur nächsten Übung wieder ausgepackt werden müssen.
Björn Hase-Wendt aus Wittenberge. Das Frühjahr war warm, also haben die Obstbäume schon früh mit der Blüte losgelegt, aber dann im April nochmal Nachtfrost. Die Folge: massive Ernteausfälle für die brandenburgischen Obstbauern. Das Land hat 3 Millionen Euro Soforthilfen bereitgestellt. Bis Ende Oktober konnten die Bauern das Geld beantragen. Brandenburg-Korrespondent Thorsten Südow hat sich angesehen, wofür die Mittel eingesetzt werden.
2 Meter hohe Heidelbeersträucherreihen auf etwa 180 Hektar märkischem Boden. Darum kümmert sich Sven Hager vom Spargelhof Kleistow. Etwa die Hälfte der Heidelbeerflächen schützt sein Betrieb bereits mit einem Frostschutzsystem plus Wetterstation.
Wenn wir eine Temperatur sehen, die so bei 1 Grad plus ist und die Tendenz fallend ist, das heißt, dass wir einen Blütenfrost erwarten können, dann müssen wir die Frostschutzberegnung in Gang setzen. Es gibt dann einen Nebelfilm mit Wasser. Wenn dann die Temperatur weiter sinkt unter den Gefrierpunkt, dann fängt an, sich ein Eispanzer zu bilden, auch um die Blüte. Und wenn wir die Blüten in dieser Zeit nicht schützen, haben wir einen Totalausfall der Heidelbeeren.
Für das Frostschutzsystem mit Sprühkopf und Schläuchen investierten die Kleistower etwa 5.000 Euro je Hektar. Darum lag der Ernteausfall bei verschmerzbaren etwa 40%. Anderswo in Werder und Frankfurt-Oder Oder ernteten Obstbauern fast nichts. Darum arbeiteten sie sich durch 9 Antragsseiten, um Frosthilfen vom Land zu bekommen. 43 Obstbetriebe stellten Frosthilfeanträge im Umfang von etwa 6,5 Millionen Euro. Im Dezember soll ausgezahlt werden. Obstbauer Thomas Bröcker, dem die Aprilfröste ebenfalls Einnahmeverluste brachten, empfiehlt seinen Kollegen, die bewilligten Frosthilfen zu nutzen, die Plantagen gegen Umwelteinflüsse zu schützen.
Wir brauchen Wasserbecken, wir brauchen Brunnen für Wasser, dass wir im Frühjahr Wasser haben. Wir hoffen, dass das die nächsten 1-2 Jahre auch so geregelt wird, dass diese Schutzmaßnahmen gefördert werden. Denn das ist eine einmalige Ausgabe und danach kann der Betrieb sich selber schützen.
Mit nur 3 Millionen und 200.000 Kilogramm Äpfeln rechnen die Brandenburger Obstbauern in diesem Jahr. Und sie hoffen, dass die Obstblüte in etwa 6,5 Monaten nicht wieder verfriert.
Reporter Thorsten Südo über Frostschutzsysteme in der Landwirtschaft.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. Die Faschingssaison geht los, aber die Narren in Brandenburg an der Havel haben ein großes Problem. Denn den Havelnarren flatterte die Kündigung für ihre Vereinsräume ins Haus und das kurz vor dem Start der Saison, für die sie gerade proben und alles vorbereiten. Da kommt die Nachricht, dass sie im nächsten Jahr ihr Vereinsheim räumen müssen, alles andere als gelegen. Statt Freude also auf den bevorstehenden Karneval, nun Krisenstimmung. Matthias Pichelbauer, der Geschäftsführer der Havelnarren.
Extrem enttäuschend, weil die Annahmen waren ja ganz andere. Also das, was wir irgendwann mal als Mietvertrag verhandelt haben, sah vor, dass die Möglichkeit besteht, diese Räumlichkeit auch irgendwann zu übernehmen.
Erstmal ziemlich traurig, weil wir haben hier so viel Herzblut reingesteckt. Wir haben das Haus von Grund auf saniert, renoviert. Es war ja vorher wirklich schrecklich anzusehen.
Sagt die Präsidentin des Vereins Elke Dammann. Vor knapp 10 Jahren hat der Verein im Brandenburger Businesspark das Casino der ehemaligen Rolandskaserne gemietet. Gemeinsam mit einem Gutachter haben sie damals den Zustand des Gebäudes bei der Übernahme festgehalten.
Sehr sanierungsbedürftig. Und das ist ja dokumentiert, wie das ausgesehen hat. Also wir haben insgesamt so über den Daumen, wir brauchen 250.000 an Arbeitsleistung, an Material. Das Parkett, was hier drin ist, ist reingekommen und alles drum und dran. Wir haben es also zu unseren Zwecken her so hergerichtet, dass das der KCH nutzen kann.
Auf Nachfrage des RBB hat der Vermieter mitgeteilt, dass der Verein jahrelang nur 1.000 Euro im Monat Miete zahlen musste. Jetzt, nach Ablauf des Mietvertrags, will der Eigentümer das Haus für das 4- bis 5-fache neu vergeben. Das kann er auch, denn ein schriftlicher Vertrag über eine Übernahme durch den Verein wurde nie geschlossen. Der Ehrenpräsident der Havelnarren, Hans-Günter Koch, ist zutiefst enttäuscht.
Das sagt mir jetzt wieder, dass man wirklich alles schriftlich machen muss und nicht auf guten Zuruf und kannst du nicht und hast du nicht gesehen. So was funktioniert heutzutage nicht mehr.
Die Havelnarren sind in Brandenburg eine feste Institution. Sie haben mehrere Tanzgruppen und treten auf den großen Karneval-Events der Region auf. Ohne Vereinsheim könnte vieles richtig schwierig werden. Aber dann unerwartet der Hoffnungsschimmer. Zum Krisengespräch im Noch-Vereinsheim kommen Vertreter der Stadt Brandenburg dazu und sie haben vielleicht eine Lösung. Das Angebot, das leerstehende alte Dienstleistungszentrum im Stadtteil Hohenstücken, das könnte der neue Sitz des Vereins werden. Thomas Bartz, Kämmerer der Stadt Brandenburg.
Ich sehe das schon als unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass man Vereinen, die auch in Brandenburg seit Jahrzehnten aktiv sind, zum Stadtleben dazugehören. Das ist angefangen von Karnevalsvereinen, Sportvereinen. Da sehe ich uns als Stadt aufgerufen zu helfen.
Erstmal Erleichterung bei Präsidentin und Geschäftsführer des Vereins.
Eigentlich sehr schön, dass wir wissen, wir stehen nicht auf der Straße.
Sozusagen, da sehe ich schon einen Silberstreif, ja.
Der Ehrenpräsident der Havelnarren, Hans-Günter Koch, schaut sich die Immobilie direkt an, gemeinsam mit dem Bereichsleiter des Liegenschaftsmanagements der Stadt Brandenburg, Guido Löst.
Hier haben wir den größeren Raum, wenn wir hier die Wände rauskriegen.
Ja, die Wände könnten wir rauskriegen.
Und dann hast du hier Breite, musst natürlich Parkett machen.
Ja. Aber hier kann man gleich Parkett drauflegen, jetzt geht Teppiche unter.
So. Genau.
Ich denke mal, das sieht hier ganz gut aus. Von der Größe her ist das fast genauso groß wie unser Vereinsheim.
Eine Perspektive für die Havelnarren, auch wenn sie wieder mit jeder Menge Arbeit verbunden ist. Und das parallel zur närrischen Zeit.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.